NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. November 1272. Der Todestag des englischen Königs Heinrich III.
Leider ist dieser ein sehr langweiliger Zeitgenosse. Glücklicherweise ist seine Biografie sehr kurz.
Mit ihrem Urteil über Heinrich III. Steht die englische Schulbuchautorin Mary Calcott nicht alleine da. Trotz seiner langen Regierungszeit von mehr als einem halben Jahrhundert gilt der Herrscher vielen Historikern als Randfigur der englischen Geschichte im 13. Jahrhundert. Bis heute gibt es nur eine ausführliche Biografie Heinrichs und schon zeitgenössische Chronisten scheinen sich kaum für den König interessiert zu haben. Auch William Shakespeare ignoriert ihn weitgehend. In seinem Drama König Johann tritt der 9-jährige Thronfolger hauptsächlich als Heulsuse am Sterbebett des Vaters in Erscheinung. Wer es bei Shakespeare nicht zu einer Hauptrolle bringt, bleibt gegenüber den Figuren im Rampenlicht der englischen Historie oft unbedeutend, blass, uninteressant.
Ich meine eher, dass er ein sehr spannender Herrscher ist.
Verteidigt der Hamburger Historiker und Mittelalterexperte Jürgen Sanowski den wenig beachteten König.
Das ist das Problem vielleicht nicht in der wissenschaftlichen Historiografie, aber in der öffentlichen Wahrnehmung von Herrschern. Man denkt immer, ein Herrscher muss stark, mächtig und einflussreich sein, um dann wirklich sozusagen auch der Betrachtung wert zu sein. Und bei Heinrich kann man das so in dieser Form nicht sagen. Das ist eben ein bisschen so eine schillernde Gestalt. Gerade deswegen ist er vielleicht interessant.
Ein Grund für die mangelnde Aufmerksamkeit an Heinrich III. Ist familiärem Zufall geschuldet. Sein Vater und Vorgänger wurde als Johann ohne Land berüchtigt, ein König, der Englands Landbesitz in Frankreich verlor und einen Aufstand der Barone samt Bürgerkrieg provozierte. Sein Sohn und Nachfolger Eduard I. wiederum machte sich als guter König einen Namen, eroberte Wales und wies die Barone in ihre Schranken. William Stubbs, einer der renommiertesten englischen Historiker des 19. Jahrhunderts, beschreibt Heinrichs dynastisches Dilemma so.
Als Mittelfigur zwischen König Johann, dem Schlimmsten, und Eduard, dem Besten unserer Könige, muss er mitschuldig für die Missetaten seines Vaters und verantwortlich für die disziplinierte Ausbildung seines genialen Sohnes gemacht werden.
Das Etikett des Versagers haftet schon früh und lang am Bild Heinrichs III. Erst seit kurzem ändert sich der Blick der Historiker auf den König im Schatten bekannterer Herrscher des Mittelalters. Jürgen Sanowski hat sich mit einer der zentralen zeitgenössischen Quellen beschäftigt, der Chronik von Matthäus Paris, einem Mönch des Benediktinerklosters St. Albans im Norden Londons.
Da ist Heinrich ja ständig präsent und wird ja auch immer wieder beurteilt, bewertet, auch kritisiert zum Teil sehr deutlich. Er ist sehr dicht dran, kennt auch den König persönlich, er kennt dessen Bruder Richard von Cornwall, er kennt also sozusagen das ganze Umfeld sehr gut und ist also ein ganz spannender Augenzeuge, nicht nur für England eigentlich, sondern überhaupt für die europäische Geschichte der Zeit. So ist also wirklich eine Quelle erster Hand.
Im Spiegel dieser Quelle und im Licht moderner Geschichtsforschung ergibt sich ein differenzierteres Bild Heinrichs III., das eines von äußeren Umständen getriebenen und nicht aus eigenem Gestaltungswillen agierenden Herrschers. Heinrich, der im Oktober 1207 geborene Sohn von König Johann ohne Land, wächst in einer Phase politischer Unruhen und Instabilität in England auf. Sein Vater hatte sich mit einer Politik der harten Hand, zahlreichen Sondersteuern und verlustreichen Kriegen in Frankreich viele Gegner gemacht. Vor allem die einflussreichen Barone waren gegen Johann aufgestanden und hatten ihn 1215 zur Unterzeichnung der Magna Carta gezwungen, einem Katalog der Freiheiten, der bis heute eine Grundlage der englischen Verfassung bildet. Als Johann versucht, das Dokument zu annullieren, eskaliert der Konflikt mit den Baronen. Erbost bieten sie Englands Krone dem Sohn des französischen Königs an. So ist die Lage, als Heinrichs Vater und Vorgänger 1216 überraschend stirbt.
Also es stand natürlich sein Erbe auf der Kippe in dem Moment, als die Barone da den französischen Thronfolger zum König gewählt haben, Ludwig VIII. Und dass da der junge Heinrich III. Dann auch selber nicht viel tun konnte, dann hat er eben Glück gehabt, die richtigen Leute da zu haben, die dann gewissermaßen staatstreu, würde man vielleicht modern sagen, die Krone gerettet haben für ihn.
Die Krönung findet in aller Eile Ende Oktober 1216 statt. Heinrich ist erst 9 Jahre alt, zu unsicher erscheinen die politischen Verhältnisse, zu brüchig die Akzeptanz des jungen Königs. Weil die herrschaftlichen Insignien verloren oder verpfändet sind, krönt der päpstliche Legat den Knaben angeblich mit einem Blumenkranz.
To acclaim your king! God save the king!
Die frühen Jahre des jungen Königs unter der Regentschaft verschiedener Berater liegt weitgehend im Dunkel der Geschichte. Allzu selbstbewusst scheint er nicht gewesen zu sein. Jedenfalls geht das Gerücht, dass einer seiner Ratgeber dem schon fast 20-jährigen Ohrfeigen angedroht hat. Aber fromm ist Heinrich, kann die Namen der heiligen englischen Könige aufsagen und eifert dem heiligen König Eduard nach, genannt der Bekenner. Der Kurie in Rom gefällt der gottesfürchtige Fürst, der mühsam um seine Autonomie kämpft.
Die Minderjährigkeit ist ja eigentlich stufenweise aufgehoben worden, zum Teil auf Drängen von außen. Als also Papst Honorius III. War das, glaube ich, gesagt hat, 1223, lass doch den König mal wenigstens seine Urkunden besiegeln und den so ein bisschen eigenständig handeln, also gibt dem Wirtsherr mehr Freiraum.
Doch Heinrich bleibt zunächst unter der Fuchtel von Vormunden wie Peter de Roche, der eine Art Nebentyrannei errichtet. De Roches selbstherrliche Politik und brutale Raffgier bringt die Barone erneut auf die Barrikaden. 1234 stürzen sie den Emporkömmling. Erst jetzt, 18 Jahre nach seiner Krönung, kann Heinrich III. Ungehindert regieren und tappt gleich in den nächsten Fettnapf. Nach seiner außergewöhnlich teuren Hochzeit mit Eleonore, der Tochter des Grafen der Provence, feuert Heinrich seine Berater. Gleichzeitig hieft er ausgerechnet Verwandte seiner Frau aus Frankreich in einflussreiche Positionen.
Ganz klar will er sagen, ich bin König, ich suche mir meine Ratgeber selber aus. Und die Barone kommen an und sagen, wir sind als deine Untertanen in England die natürlichen Ratgeber des Königs. Also du kannst ja nicht irgendwelche Fremden da hier holen. Das ist sozusagen eigentlich der Dauerkonflikt, der sich durchzieht. Wobei man sagen muss, dass eben auch die baroniale Seite überziehen kann. Also der König muss also das Parlament um Rat fragen, wenn er etwa heiraten will oder wenn er Krieg führen will. Solche Sachen werden ihm dann sozusagen aufgenötigt.
Der König und sein Hofstaat gegen die Barone. Der Konflikt wird zum Leitmotiv von Heinrichs Herrschaft. Immer wieder in seiner langen Regierungszeit trotzen ihm die Mächtigen des Landes politische Zugeständnisse ab. Ihr Ziel, möglichst viel Einfluss und Freiheit für die Barone. Weil vor allem sie die zahlreichen Kriege finanzieren, zeigt sich der König kompromissbereit.
Wenn Heinrich Geld braucht, muss er den erstmal die Magna Carta erneuern. Und er muss auch irgendwie Versprechen ablegen, dass er dies oder das nicht tut, diesen Krieg nicht führt. Also es hat immer irgendwie letztlich mit dem Geld zu tun und diesen Steuererhebungen. Das war der nächste Punkt, dass man eben möglichst wenig von diesen Steuererhebungen im Lande haben wollte.
Allen Kompromissen zum Trotz eskaliert 1264 das Kräftemessen mit den Baronen und der Streit um die Berater des Königs. Wie sein verhasster Vater stürzt auch Heinrich III. Das Land in einen Bürgerkrieg. Und ausgerechnet Simon de Montfort, Heinrichs Schwager, Franzose von Geburt und sein enger Vertrauter, wechselt wegen politischer und persönlicher Querelen die Seiten und reitet fortan an der Spitze der Barone.
Der König ist ein Idiot, den man seiner eigenen wie der anderer Leute Sicherheit zuliebe wegsperren muss.
Gesagt, getan. In der Schlacht bei Lewes besiegt Montfort Heinrich und nimmt ihn gefangen. Die Gegner des Königs und seiner ausländischen Entourage triumphieren.
Die Engländer wurden mit Hunden gleichgestellt und waren verpönt. Aber jetzt haben sie ihre Köpfe über ihre niedergeworfenen Feinde erhoben. Durch Heinrichs Niederlage in der Schlacht von Lewes sind die Stolzen gefallen und die Gläubigen froh. Jetzt kann England wieder aufatmen und auf Freiheit hoffen. Und Gottes Gnade möge auch wieder Wohlstand bringen.
Heißt es in einem zeitgenössischen Text über die Schlacht, bei der Heinrich und sein ältester Sohn Eduard von Montfort gefangen genommen werden.
Das ist ja als solches vielleicht nicht ganz ungewöhnlich, dass also ein König eine Schlacht verliert und in Gefangenschaft gerät. Aber die Situation war natürlich deswegen ungewöhnlich, weil der König sich ja nicht irgendwelchen fremden Gegnern, sondern seinen eigenen Untertanen gegenüber gesehen hat, die also gegen ihn Krieg führen und ihn dann wirklich tatsächlich in Gefangenschaft halten.
Aus heutiger Sicht ungewöhnlich ist aber auch, was dann passiert, nämlich nichts. Heinrich wird nicht entmachtet und Simon de Montfort geht nicht als Usurpator in die Geschichte Englands ein. Keine Republik wird ausgerufen, Der König bleibt König.
Man merkt also offenbar relativ schnell, dass man ihn braucht, um diesen Rechtsapparat in England im Gang zu halten. Also man braucht einen König auf jeden Fall. Und da ist natürlich ein König in Gefangenschaft viel praktischer als ein anderer, den man sich wählt und der jetzt wieder seine eigenen Ideen hat. Also man kann ihn sozusagen da als Marionette benutzen und in seinem Namen Gesetze erlassen und das Ganze sozusagen voranbringen, so wie man es gerne hat.
Ein Jahr später befreit Eduard, der vorher hat entkommen können, den Vater. Montfort fällt im Kampf. Trotz der Schmach der Gefangennahme bleibt die Institution des Königtums unantastbar, also auch der von Gott auserwählte König. Seine Autorität zu untergraben und ihm Zugeständnisse abzuringen, betrachten die Magnaten aber weiter als ihre Aufgabe. Und so kommt es, dass unter Heinrichs Regierung neben der Magna Carta ein weiteres bis heute wichtiges Werkzeug englischer Politik zur Institution wird. Schon 1259 hatte der König regelmäßig tagende Versammlungen absegnen müssen, die seit dem Parliament, also Unterredung, genannt werden. Die Abordnungen des Königs und die der Barone sollen dreimal im Jahr an festen Terminen tagen und jeweils paritätisch besetzt sein. 1265 stößt auch zum ersten Mal der sogenannte dritte Stand dazu, Kaufleute und niederer Klerus.
Was sich sozusagen später als Parlament entwickelt, ist eben schon in der Zeit Heinrichs des Dritten grundgelegt. Also einmal der Begriff selber. Und es gibt diese ersten Ansätze eben tatsächlich eine Beteiligung von verschiedenen Gruppen an speziell finanziellen Fragen, also Steuerfragen vor allen Dingen. Und das ist eigentlich der Kern sozusagen, aus dem sich dann das Parlament entwickelt, wie wir es dann spätestens ab der Mitte des 14. Jahrhunderts in England kennen.
Die Versuche Heinrichs des Dritten, alte Strukturen zu erhalten und den König als letzte politische Instanz zu etablieren, scheitern. Ihm fehlen dazu politische, finanzielle und wohl auch intellektuelle Mittel. Damit bringt der König ungewollt nicht nur die allmähliche Möglichkeit der Mitbestimmung aller Bewohner Englands auf den Weg, sondern fördert auch die Herausbildung einer eigenen politischen Identität auf der Insel. Der König selbst ist nach seiner Befreiung aus der Gefangenschaft nicht mehr der Alte. Er widmet sich noch intensiver der heiligen Verehrung und dem kostspieligen Errichten oder Renovieren meist religiöser Bauten. Er erscheint ausgebrannt nach über 50 Jahren Streit mit den Baronen, wenig Anerkennung beim Volk und einer unglücklichen Hand in der Außenpolitik, vor allem mit Frankreich.
Da hat man fast ein bisschen den Eindruck, der eigentliche König ist schon Eduard. Das hat mit dieser Ohnmachtssituation auch was zu tun. Ich könnte mir halt vorstellen, König, gut, der hatte schon vorher seine Probleme, aber der jetzt so plötzlich ganz in der Gewalt seiner Gegner ist, dass der da auch so ein gewisses Schockerlebnis dann hat und vielleicht sich dann in der Konsequenz etwas zurückzieht.
Am 16. November 1217 stirbt Heinrich III. Nach langer Krankheit und 56 Jahren auf Englands Thron. Im Schatten seines erfolgreichen Sohnes Eduard gerät er schnell in Vergessenheit. Und wo nicht, erscheinen seine Person und Herrschaft in wenig schmeichelhaftem Licht.
Verschwenderisch, wechselhaft, sowohl im Guten wie im Bösen ungebremst, in Laune und Aussage undiszipliniert, in Beleidigung und Scherz unkontrolliert, übte Heinrich sich in leerer und kostspieliger Repräsentation und im Protz.
Das ist alles richtig und trotzdem falsch, findet der Historiker Jürgen Sanowski, der einen allmählichen Wandel in der Rezeption des Königs beobachtet. Nicht nur sein Urteil über Heinrich III. Fällt heute milder aus.
Ich glaube eigentlich, dass er auch in der Problemwahrnehmung in England eigentlich nicht unbedingt jetzt als ganz schlechter König dasteht. Könnte man vielleicht, wenn man gemein wäre, sagen, er ist vielleicht ein mittelmäßiger König, wo eben mal Dinge gelingen und mal nicht gelingen. Was er am Ende doch erfolgreich behauptet hat, war die Stellung des Königtums in diesem Konflikt mit dem Baron und dann eben auch mit Hilfe seines Sohnes natürlich, der das dann erfolgreich fortgeführt hat und eigentlich dauerhaft stabilisiert hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an König Heinrich III., der am 16. November 1272 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.